auf gestern, beziehungsweise den, den letzten Tag. Es gab ja das erste Scharmützel, würde ich es mal nennen, mit den roten Reitern, aber im Grunde ist alles gut, gut ausgegangen. Und das nächste Kapitel, das wir heute lesen, heißt Abschied von den grauen Reitern. Als Thury am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich viel besser. Es war noch früh, die meisten schliefen noch. Arwaut lag neben ihm. Der weiße Verband war ihm von der Stirn gerutscht. Ilmar war damit beschäftigt, einen Kessel über das Feuer zu hängen. Ristridin und Bendu waren jedoch nirgends zu sehen. Thury machte die Augen wieder zu. Er konnte gut noch ein wenig schlafen. Doch sein Kopf war schon viel zu wach und er musste über so manches nachdenken. Nach einer Weile setzte er sich auf. Erst jetzt merkte er, wie nah die Berge schon waren. Ja, sie befanden sich bereits in einem Ausläufer des Gebirges. Es war ein schöner, kalter, taufrischer Morgen mit einem klaren Himmel. Die schneebedeckten Gipfel glitzerten in der Sonne. Er stand auf, ging zum Fluss hinüber und wusch sich im eiskalten Wasser. Als er damit noch beschäftigt war, kamen Ristridin und Bendu zurück, die vorsichtshalber den Wald durchsucht hatten. »Guten Morgen, geht's besser?« fragte Bendu, während er Thury zum ersten Mal anlächelte. »Gleich werde ich wieder den Medikus spielen und mir deine Wunde noch einmal ansehen«, sagte Ristridin. »Weiß jeder, was ein Medikus ist?« »Ja, so ein Arzt, schätze ich mal, also Medikus von Medizin.« »Ich habe eine gute Salbe bei mir. Auch Arwaut und Marwein, in Klammer Eweins Schildknappe, werden dran glauben müssen.« Später, während des Frühstücks, fragte Thury: »Wie sind nun eure weiteren Pläne, Ritter?« »Wir reiten auf jeden Fall weiter bis zu der Stelle, wo der große Weg den blauen Fluss verlässt«, antwortete Ristridin. »Dort werden wir Ewain wieder treffen mit der Verstärkung von Westenaut.« »Und dann«, sagte Thury, »ist der Augenblick gekommen, in dem ich mich von euch verabschieden muss. Ihr sucht nach den anderen roten Reitern, um sie gefangen zu nehmen, und ich muss weiter den blauen Fluss entlang.« »Du willst also allein weiter?« rief Bendu. »Ich kann nicht immer bei euch bleiben«, antwortete Thury. »Ich bin sehr dankbar, dass ich so weit mit euch reisen konnte. Wenn ihr gestern nicht gewesen wärt, säße ich jetzt nicht hier. Aber ich muss weiter, so schnell wie möglich.« Er machte eine kurze Pause und fuhr dann fort: »Ihr werdet sicher erraten haben, dass mein Ziel noch hinter der Quelle des blauen Flusses liegt. Ich muss übers Gebirge ins Land von Unau wehen. Das ist mein Auftrag.« Ein paar Augenblicke war es still. »Also nach Westen«, sagte Arwaut schließlich. »Aber warum folgst du dann nicht dem großen Weg?« »Es gibt noch mehr Wege über die Berge«, sagte Ristridin, »auch wenn es nur wenige Menschen gibt, die sie kennen. Der Klausner Menaures kennt das Gebirge gut. Er weiß bestimmt einen Weg, der zwar steiler und schwieriger, aber viel kürzer ist und dem Feind unbekannt.« »Aber der Feind wird ihm nicht folgen«, sagte Bendu. »Dafür sind wir schließlich da. Wir werden hier mit den roten Reitern abrechnen, sodass er sicher und in Frieden weiterreisen kann.« »Das ist wahr«, sagte Ristridin. »Aber ich muss sagen, Thury, dass es mir leid tut, Abschied von dir nehmen zu müssen.« »Auch mir tut es leid«, sagte Thury, »aber ich glaube, es geht einfach nicht anders. Außerdem sagt ihr selbst, dass ich die roten Reiter nicht mehr zu fürchten brauche.« »Dafür stehe ich gerade«, sagte Bendu mit Nachdruck. Doch Ristridin meinte: Unterschätze deine Feinde nicht, Thiuri. Ich will dir keine Angst einjagen und ich finde deinen Entschluss richtig. Du musst aber daran denken, dass die Roten Reiter möglicherweise viele Spione haben. Sie selbst fallen natürlich auf, aber ihre Spitzel können dich unbemerkt beobachten, in Gestalt unverdächtiger Personen. Etwa ein Hirte, ein Reisender und wer auch sonst. Deshalb musst du uns heimlich verlassen, sodass du schon weit weg sein wirst, bevor sie es merken. Thiuri fühlte seinen Mut sinken. Er musste sich eingestehen, dass es ihm sehr schwer wurde, Abschied zu nehmen und allein weiterzureisen. Aber er wusste auch, dass es sich nicht vermeiden ließ. Er hatte nun mal seinen Auftrag und die grauen Ritter hatten ihren eigenen. Sie redeten noch eine Weile miteinander und beschlossen, gemeinsam bis zu der Stelle zu reiten, wo sie Ewain und seine Kameraden treffen würden. Dann kam noch etwas anderes zur Sprache. »Was ist mit Adanwen?«, fragte Thiuri. »Kann ich die Berge zu Pferd überqueren?« Ristridin schüttelte den Kopf. »Unmöglich«, sagte er. »Bestimmt nicht auf den Pfaden, die du gehen wirst. Auf dem großen Weg würde es möglich sein, obwohl auch der schwer begehbar wird.« »Dann muss ich also Adanwen zurücklassen«, sagte Thiuri seufzend. »Wir werden für ihn sorgen«, versprach Ristridin. »Er kann in Burg Mistrinaut bleiben. Bleiben, bis du zurückkommst, um ihn wieder in Besitz zu nehmen.« »Er gehört mir nicht«, sagte Thiuri. »Er gehört Ritter Edwinem.« »Aber er hat dich als seinen Herrn akzeptiert«, sagte Ristridin. »Habe ich dir nicht erzählt, dass er früher niemanden auf seinem Rücken duldete, außer Ritter Edwinem?« »Er akzeptierte nur dann einen anderen Reiter, wenn Edwinem es ihm befahl.« »Ich bin der Meinung, dass du in Zukunft sein Herr sein sollst.« »Doch darum können wir uns später kümmern. Du kannst auf jeden Fall sicher sein, dass er auf dich warten wird, wenn du zurückkommst.« »Ich habe eine Idee«, sagte Ilmar, der schon eine Zeit lang mit gerunzelter Stirn dabei gesessen und nachgedacht hatte. »Einer von uns muss mit Thiuri die Kleidung tauschen. Das kann ich ja machen. Und dann werde ich Adanwen reiten, jedenfalls, wenn der das gut findet. So werden die Reiter, falls sie spionieren, mir folgen. Und Thiuri kann währenddessen unbehelligt seinen Weg gehen.« »Das ist ein sehr freundliches Angebot«, sagte Thiuri, »aber ich möchte nicht, dass du das tust. Ich will keinen anderen in meine Gefahren einbeziehen.« »Ich finde den Vorschlag gut«, sagte Ristridin. »Und Ilmar sollte ihn auch ausführen. Wenn es gefährlich ist, was soll's? Wir sind schließlich alle unterwegs, um Gefahren zu trotzen. Ich finde, dass Ilmars Angebot zu einem zukünftigen Ritter passt und du, Thiuri, solltest ihm die Gelegenheit geben, dir zu helfen.« Ilmars Gesicht strahlte vor Zufriedenheit bei diesen Worten und Thiuri sagte zögernd: »Also gut.« Ilmar sprang auf. »Jetzt musst du Adanwen sagen, dass er mich auf seinem Rücken dulden soll«, rief er. »Lass uns gleich die Kleider tauschen, hinter dem Felsblock da drüben, sodass es keinen Spion sehen kann.« »Gut so«, sagte Ristridin. Der erste große Weg folgte dem blauen Fluss bis zu der Stelle, wo ein schmaler Bach in ihn mündete. Der kleine blaue Fluss genannt wurde. Dort bog der Weg nach Süden ab und führte an diesem Bach entlang hinauf ins Gebirge. Gegen Mittag kam die Gesellschaft dort an. Ewain, der Schildknappe und der Waffenknecht warteten schon auf sie. Ewain berichtete, dass der Ritter von Westenaut seine Krieger ausrüstete, diese würden vor Anbruch der Dunkelheit kommen. Danach würde einer der Waffenknechte zurück nach Mistrinaut geschickt, um seinen Herrn zu warnen für den Fall, dass die roten Reiter in diese Richtung flüchten sollten. Einen Augenblick lang hielt Ewein Ilmar für Thury. Der Tausch schien also geglückt. Jetzt gab es keinen Grund mehr, den Abschied hinauszuzögern. Aber wir essen noch zusammen, sagte Ristridin. Wie geht es deinem Arm, Thury? Och, der macht keine Schwierigkeiten mehr, antwortete Thury nicht ganz wahrheitsgemäß. Die grauen Ritter hatten schon unterwegs ihre Pläne geschmiedet. Sie würden ihre Gruppe aufteilen. Ristridin, Ewein und deren Schildknappen wollten noch ein Stück weit dem großen Weg folgen, um mögliche Spione in die Irre zu führen. Die anderen sollten den blauen Fluss überqueren und nochmals in den Wald reiten. Am späten Nachmittag würden sich dann beide Gruppen am Ausgangspunkt wieder treffen. Thury würde die zweite Gruppe noch eine Weile begleiten und dann seinen eigenen Weg gehen. Die Mahlzeit war schnell vorbei. Thury nahm Abschied von Adanwen, der zu begreifen schien, dass er auf seinen neuen Herren wieder verzichten musste. Jedenfalls wieherte er leise und sah ihm mit traurigen Augen nach. Dann drückte Thury allen Mitgliedern der Gesellschaft die Hand und bedankte sich für ihre Hilfe. Der Himmel segne deinen Weg, sagte Ewein. Vielleicht sehen wir uns im Land Unauwens wieder. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Reise, sagte Ilmar, der mit Thurys Hilfe schon auf Adanwens Rücken gestiegen war, und die wirst du bestimmt haben. Leb wohl, sagte Ristridin. Gleich wirst du mich noch einmal hören. Bei der ersten Wegbiegung werde ich zum Gruß zweimal auf meinem Horn blasen. Leb wohl und bis bald. Sie ritten davon, ohne sich noch einmal umzusehen. Thury auf Ilmars Pferd. Nach kurzer Zeit stieg er an einer geschützten Stelle im Wald ab und sagte Bendu und seinen Kameraden nochmals auf Wiedersehen. Ich wünsche euch, dass ihr die roten Reiter finden mögt, Ritter Bendu, sagte er. Edwinems Tod wird gerecht werden, sagte Bendu. Und ich wünsche dir, dass du seinen Auftrag ordnungsgemäß erfüllst. Es wird dir gelingen, daran zweifle ich nicht. Vielleicht sehe ich dich noch einmal als Ritter wieder, denn eigentlich hättest du schon einer sein müssen. Jetzt geh, die Gegend ist sicher. Kurze Zeit später war Thury allein. Das Trappeln der Hufe erstarb. Und er fühlte sich einsam und schutzlos. Trotzdem schritt er zügig voran. Solange es möglich war, blieb er im Wald. Dann folgte er einem steinigen Pfad, der auf der rechten Seite des blauen Flusses verlief. Es ging bergauf und bergab, manchmal dicht am Fluss entlang, manchmal ein Stück oberhalb. Rechts und links ragten die Felswände immer höher empor, aber auf der linken Seite hatte er ab und zu einen wunderschönen Blick auf den kleinen Fluss und den großen Weg. Nach ungefähr einer Stunde blieb er plötzlich stehen, denn er hörte ein Horn schallen. Das silberne Horn des Ritters Ristridin, der ihm einen Gruß hinüberschickte. Ein Stück weiter konnte er wieder einmal einen Teil des großen Weges sehen. Waren dort nicht ein paar kleine Gestalten? Wie weit waren sie nun schon voneinander entfernt? Noch einmal schallte das Horn und mehrere Echos warfen die silbernen Klänge zurück. Lebt wohl, ihr grauen Ritter, sagte Thury in Gedanken. Lebt wohl. Ristridin aus dem Süden, auf Wiedersehen, bis bald.
Jetzt sind wir schon im Großkapitel 5, aber das machen wir noch. Wir haben jetzt noch nicht so viel Zeit verballert. Also machen wir noch eins heute. Seid ihr einverstanden? Kapitel 5. In den Bergen. Unterüberschrift: Ein Reisegefährte.
Erst als Ristridins Horn nicht mehr zu hören war, ging Kyuri weiter. Er musste daran denken, dass nun der letzte Teil des Weges begann, den ihm der Ritter mit dem weißen Schild beschrieben hatte. Wenn er erst einmal über die Berge war, musste er sich allein zurechtfinden. Der 12. Reisetag war angebrochen. Wie lange würde er noch unterwegs sein, bis er seinen Auftrag erfüllt und König Unauwen vom Lande westlich der großen Berge den Brief übergeben hatte? Nach den Tagen, die er in Gesellschaft der Grauen Ritter verbracht hatte, musste er sich wieder daran gewöhnen, allein zu sein. Aber zumindest war er jetzt besser ausgerüstet als auf seinem einsamen Ritt durch den Wald. Er besaß Waffen,